Lesung von RBB Kultur.
Didi versucht, Ma zu helfen, steht ihr aber nur im Weg. Ma schimpft nicht mit ihr. Stattdessen murmelt sie vor sich hin, dass es ein Fehler von Bahadurs Ma war, die Polizei zu rufen. »Sie ist nicht ganz richtig im Kopf«, sagt Ma. »Aber wenn man so viele Krankenhäuser abgeklappert hat, muss man ja verrückt werden. Stellt euch vor, sie hat sogar Baba Bengali gebeten, ihr zu sagen, wo der Junge steckt. Und ihm ein Vermögen dafür bezahlt. Alle haben drüber geredet, als Runo und ich heute Abend Wasser holen waren.« Mit seinen verfilzten Haaren und den schlammverschmierten Füßen sieht Baba Bengali aus, als käme er geradewegs aus einer Höhle im Himalaya. Aber er benutzt Computer. Einmal sah ich ihn mit einem Arm voller Plakate aus der DevCyber-Druckerei kommen, die er anschließend an die Wände im Bazar pappte. Darauf behauptete er, dass er die Lösung für schwerwiegende Probleme aller Art hätte. Treulose Ehepartner, lästige Schwiegermütter, hungrige Geister, schwarze Magie, unbezahlbare Schulden und schwache Gesundheit. Ma geht im Zimmer hin und her und entscheidet, was noch in ihr Bündel muss. Sie greift nach dem Wecker, der immer falsch geht, stellt ihn aber gleich wieder ins Regal zurück. »Was hat Baba Bengali denn gesagt?«, frage ich. »Dass Bahadur nicht zurückkommen wird«, erklärt Runo Didi. »Dieser Baba ist ein Betrüger«, sagt Papa. »Er macht das Leid anderer zu Geld.« »G, du hältst nichts von ihm, und das ist dein gutes Recht«, sagt Ma. »Aber zieh nicht so über ihn her, sonst verwünscht er uns noch.« Dann steigt sie auf einen Hocker und nimmt eine alte blaue Plastikflasche Parachute 100% Pure Coconut Oil vom obersten Regalbrett. Das Öl ist längst verbraucht. Stattdessen stecken mehrere hundert Rupienscheine drin, die Ma für Notfälle bunkert, obwohl sie uns nie gesagt hat, was das für Notfälle sein könnten. Sie stellt die Flasche auf die Dose mit Mangopulver, wo sie leichter drankommt, wenn wir im Dunkeln aus dem Haus laufen müssen. Die Flasche ist wie Mars Geldbeutel, obwohl ich noch nie gesehen habe, dass sie sie aufmacht.
»Hör zu«, sagt Papa zu Ma. »Madu, Liebling, die Polizei wird uns in Ruhe lassen. Daru Lalus Frau hat ihnen die goldene Kette gegeben. Niemand wird jetzt Bulldozer in unser Bastille schicken.«
Ich sehe Papa mit offenem Mund an. Er ist gerade erst nach Hause gekommen und schon im Bild über die goldene Kette. Ob er auch weiß, dass mich Kirpal Sir vor die Tür gesetzt hat? Bislang hat mich keiner gefragt, warum ich so früh aus der Schule gekommen bin. Weder Shanti Chachi, die mir einen Teller von ihrem Mann gekochtes Kodi Pakora mit Reis in die Hand gedrückt hat, noch Runo Didi. Wenn es nach Papa geht, besteht deren wichtigste Aufgabe ja darin, mich scharf im Auge zu behalten. Ma hat nicht mal die neuen Flecken auf meiner Uniform bemerkt, vermutlich wegen all der Gerüchte über Bahadur und die Polizei, die im Bastille brodeln. Ein furchterregendes Graune, über dem man mich einfach vergessen hat. »Was haben wir zu verlieren, wenn wir ein bisschen vorsichtig sind?«, sagt Ma jetzt. »Vielleicht kommen die Bulldozer, vielleicht auch nicht. Wie soll man das wissen?« Sie wickelt zwei Baumwoll-Dupattas um eine gerahmte Siegerurkunde, die Runus Mannschaft bei der Staffellauf-Landesmeisterschaft gewonnen hat, und legt sie vorsichtig auf den Haufen. Aber sie rutscht runter und liegt jetzt schräg über dem Teigholz. Ma stellt den Rahmen wieder auf und beißt sie schwer atmend auf die Backen. In der baumelnden Glühbirne über mir knistert der Strom. Ihr Schatten huscht über das Regal, die Risse in der Wand und die Wasserflecken von den Monsunüberschwemmungen, die ich jetzt sehen kann, wo Ma die Töpfe und Teller drumherum weggenommen hat. Ma hat es gern sauber im Haus und schimpft, wenn ich meine Schulbücher und die Kleider nicht so wegräume, wie sie es mir gesagt hat. Aber jetzt ist sie diejenige, die hier ein großes Durcheinander anrichtet. Papa legt mir den Arm um die Schulter und zieht mich näher an seinen Farb- und Smoggeruch. »Frauen, na?« sagt er. »Regen sich wegen jeder Lappalie auf.« »Das ist keine Lappalie«, sage ich. »Die Polizei kann nicht einfach Amok laufen, Jay. Sie müssen uns rechtzeitig Bescheid geben«, sagt Papa. »Sie müssen Flugblätter verteilen, mit dem Pradhan reden.
Unser Bastille gibt es schon seit Jahren. Wir haben Ausweise, wir haben Rechte. Wir sind keine Bangladeschi.
Was für Rechte?
Fragt Ma. Diese Politiker erinnern sich doch erst eine Woche vor den Wahlen an uns. Und wie soll man einem Gauner wie dem Pradhan über den Weg trauen? Er wohnt ja nicht mal mehr hier.
Ist das wahr? Frage ich. Ich kann mir Quater schwer in einer Hi-Fi-Wohnung vorstellen.
Er sieht doch eher nach Knastbruder aus. Wenn die Polizei das Bastille dem Erdboden gleich macht, wo will sie dann ihr Schmiergeld eintreiben, Madou?
Sagt Papa. Und das hätte Paris auch gesagt.
Damit ihre fetten Frauen weiter jeden Tag Hühnchen essen können?
Papa tut so, als würde er an einem Hühnerbein knabbern. Er schlürft und schmatzt und leckt sich die Finger. Ich lache, aber Ma zieht den Mundwinkel runter und packt einfach weiter. Als sie endlich fertig ist, stellt sie das Bündel neben die Tür. Sie muss es mit beiden Händen anheben, so voll hat sie es gestopft. Nur Papa wird in der Lage sein, mit dem Bündel über der Schulter davonzurennen. Anschließend essen wir zu Abend.
Wenn Sie das Bastille räumen, müssen wir dann bei Dada Dadi wohnen?
Eins sage ich euch, ich gehe da nicht hin, damit ihr es wisst. Diesen Quatsch mit Parda und Schleier tragen mache ich nicht mit. Ich will mal eine Medaille für Indien gewinnen.
Das ist der Tag, an dem die Esel singen können, wie Gita Dutt, sage ich.
Gita Dutt ist Papas Lieblingssängerin. Sie singt in Schwarz-Weiß.
Kinder, sagt Papa, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir keine Rotis bekommen, bis eure überaus weise und schöne Mutter ihr Teigholz wieder ausgepackt hat. Sonst nichts. Habt ihr verstanden?
Lächelnd schaut er zu Ma rüber. Sie lächelt nicht zurück. Papa schiebt mir mit der linken Hand das Haar hinters Ohr.
Wir haben der Polizei pünktlich Haftar bezahlt. Und jetzt haben sie obendrein noch eine goldene Kette bekommen. Das ist wie der Hauptgewinn bei der Diwali-Tombola. Die lassen uns jetzt eine Weile in Ruhe.
Nach dem Abendessen und dem Abwasch trocknet sich Ma die Hände an ihrem Sari ab und sagt zu mir, dass ich heute Nacht im Bett schlafen kann.
Papa blickt alarmiert auf. Wieso? Will er wissen. Was habe ich denn getan?
Ich habe Rückenschmerzen, erklärt Ma, ohne ihn anzusehen. Auf dem Boden schlafe ich besser. Didi zieht die Matte unter dem Bett hervor, auf der sonst wir beide liegen. Sie ist so schnell, dass die Taschen, die Ma unter dem Bett lagert, umkippen und der Inhalt rausfällt.
Pass doch auf, sagt Papa. Und eine ärgerliche Furche erscheint auf seiner Stirn.
Ich helfe Didi, alles wieder zu verstauen. Auch die Plastikpistole und den Affen aus Holz, mit denen ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr spiele. Und die zerschlissenen Kleider, aus denen Didi und ich rausgewachsen sind. Zusammen rollen wir die Matte auf dem Boden aus. Wo sie an die Bettpfosten stößt, stehen ihre Ränder dauerhaft hoch. Papa schaltet die Nachrichten an. Heute gibt es nichts Interessantes. Es geht nur um Politik. Ich stehe an der Tür und höre, wie unsere Nachbarn sich wegen der Polizei und dem Schmiergeld streiten und ob das Bastille abgerissen werden wird oder nicht. Wenn ich Bahadur erst gefunden habe, müssen die Leute solche albernen Diskussionen nicht mehr führen. Stattdessen werden sie von mir reden, von Jasus Jay, dem größten Detektiv der Welt. Morgen frage ich Faiz, ob er nicht mein Assistent werden will. Wir wären wie Byomkesh Bakshi und Ajit, die in den smogverdunkelten Gassen des Budbazar herumschnüffeln. Wir würden sogar ein eigenes Geheimzeichen haben, das viel besser ist als das des Polizisten. Papa hat genug von den Nachrichten und sagt, ich soll ins Bett kommen. Ich schließe die Tür und schalte das Licht aus. Ma legt sich neben Didi auf die Matte. Im Nu ist Papa am Schnarchen. Ich dagegen kneife mich in den Arm, um wach zu bleiben. Was, wenn Papa mit den Bulldozern falsch liegt? Im Geist stelle ich mir eine Karte des Bastille vor und überlege, welches der kürzeste Fluchtweg ist, den wir nehmen können. Dann schaue ich auf die Poster von Shiva und Krishna, die Papa an die Wand geklebt hat. Im Dunkeln kann ich sie nicht sehen, aber ich weiß, dass sie da sind. Ich rufe sie und alle anderen Götter an, die mir sonst noch einfallen. Ich spreche dasselbe Gebet 9-mal hintereinander, damit die Götter wissen, wie verzweifelt ernst es mir ist. Ma sagt, 9 ist die Lieblingszahl der Götter. Bitte, o Herr, schick keine Bulldozer in unser Bastille. Bitte, o Herr, schick keine Bulldozer in unser Bastille. Bitte, o Herr, schick keine Bulldozer in unser Bastille. Wenn ich Bahadur finde, stopfe ich ihm das Maul mit seiner eigenen Scheiße. Ich schlage mir die Hand auf die Stirn, weil ich beim Beten so üble Gedanken habe.
Mücken?
Fragt Ma.
Hä?
Ich höre Mas Glasperlen klimpern und das Rascheln einer Decke, die sie sich wahrscheinlich über die Nase gezogen hat. Lieber Gott, keine Bulldozer, bitte, bitte, bitte. Am nächsten Morgen sind wir spät dran und müssen zur Schule rennen. Deshalb kann ich Fahis nicht von meiner Idee erzählen. Beim Appell bin ich müde und schläfrig. Auch im Klassenzimmer fallen mir ständig die Augen zu, sodass ich sie mit den Fingern aufhalten muss. Es ist leichter, wach zu bleiben, wenn man Papierflugzeuge durch die Luft segeln lässt oder beim Armdrücken mitmacht, wie alle anderen gerade. Kirpal Sir gibt sich keine Mühe, uns daran zu hindern. Er tut so, als wäre gestern nichts gewesen, als hätte er weder Paris getadelt noch mich vom Unterricht ausgeschlossen. Das kann ich auch. Als ich das laute Knattern eines Bullet-Motorrads draußen auf der Straße höre, lasse ich einen Bleistift auf den Boden fallen und bücke mich, um ihn aufzuheben. Mit dem Kopf unter dem Tisch mache ich das Tacka-Tacka-Tacka-Tacka-Tacka nach. Es ist, als würden hunderte von Knallkörpern in meinem Mund explodieren und ihn mit Funken füllen. Augenblicklich bin ich wieder wach. Die anderen im Klassenzimmer lachen.
»Ruhe«,
schreit Kirpal Sir. Aber das Gelächter wird nur noch lauter. Godav macht es mir nach. Kirpal Sir nimmt sein Lineal aus der Schublade und klopft damit aufs Pult. Allmählich wird es wieder leise im Klassenzimmer. Sir unterrichtet uns eine Stunde lang in Sozialkunde, danach eine in Mathe. Er unterrichtet uns in allen Fächern, weil er die älteren Schulklassen nicht mehr unterrichten darf. Erst als die Schulglocke zur Pause läutet, verstummt er. Im Korridor sitzen wir, mit gekreuzten Beinen gegen die Wand gelehnt. Ich suche Omvir, damit ich ihn zu Bahadur befragen kann, sehe ihn aber nirgendwo. Die Leute der Mittagsschicht verteilen schon mal Blechteller.
Und die Karte von Indien, die Kirpal Sir mit der Sonne im Osten gezeichnet hat, sage ich, war die mies. Seine Sonne sah aus wie ein geplatztes Ei.
Hoffentlich kriegen wir heute mal Eier zu essen, sagt Faiz. Haben wir jemals welche gekriegt? Frage ich. Ich ärgere mich, dass er mich nicht ausreden lässt, aber gegen Eier hätte ich auch nichts. Ich schnüffle, um herauszufinden, was es zu Mittag geben wird. Doch überall riecht es jetzt nur noch nach Smog. Ich wünsche mir Puri Subji, sagt Pari. Dann singt sie Puri Subji, Puri Subji, Puri Subji. Und andere Schüler kichern und stimmen mit ein, bis die Leute aus der Kantine jedem von uns eine Kelle Gemüse Dalia auf den Teller kippen. Es ist so wässrig, dass wir es trinken müssen, indem wir die Teller zum Mund führen, als wäre es Grütze. Die Teller sind bald leer, aber unsere Mägen knurren weiter. Die Leute aus der Kantine halten die Regierung zum Narren, sagt Paris. Sie kassieren das gute Essen für ihre eigenen Kinder und geben uns diesen Fraß. Das sagt sie oft, lässt aber auf ihrem Teller kein einziges Reiskorn liegen.
Hör auf zu meckern, Jar, sagt Faiz. Zumindest sind keine Pestizide drin wie in Bihar.
Dagegen kann Paris nicht anstinken. Sie selbst hat uns das mit den Kindern in Bihar erzählt, die nach dem Schulessen gestorben sind. Sie weiß so viel, weil sie alles liest, was ihr in die Hände fällt. Die fertigen Zeitungen, in die man Nans und Papats packt, die Titelseiten der Illustrierten, die an den Straßenbuden aushängen, und die Bücher im Lesezentrum in der Nähe der Moschee im Budbazar, wo Faiz zum Beten hingeht. Die Didi im Lesezentrum hat mal zu Paris Ma gesagt, sie sollte eine Privatschule bitten, Paris in ihr Armenkontingent aufzunehmen, weil sie zu intelligent für eine öffentliche Schule ist. Paris Ma hat geantwortet, das hätten sie versucht, aber es hätte nicht geklappt. Paris selbst meint, es ist egal, in welche Schule sie geht. In den Nachrichten hat sie ein Interview mit einem Jungen aus einem Bastille wie unserem gesehen, der die Beamtenprüfung geschafft hatte und jetzt Steuereintreiber in einem großen Bezirk ist. Wenn er das konnte, kann sie es auch, behauptete Paris. Ich fand das auch, habe es aber nicht laut gesagt. Jetzt betteln wir um mehr Dahlia. Aber die Leute aus der Kantine haben ihre Ohren verschlossen, daher waschen wir uns die Hände und strömen raus auf den Schulhof. Von hier hört sich der Boot-Buzzer laut an, aber wir sind noch lauter. Runo Didi steht im Gang und unterhält sich mit ihren Freundinnen. Sie sieht nicht so müde aus wie ich. Sie würde sogar bei einem Erdbeben durchschlafen, wenn alles ringsum einstürzt. Aber das Gute an ihr ist, dass sie so tut, als würde sie mich nicht kennen, sobald wir in der Schule sind. Ich mag das, weil sie mich auch nie verpetzt. Vier Jungs beobachten Runo Didis Gruppe mit versteckten Blicken und breiten Grinsen. Einer von ihnen ist der Junge mit den Flecken im Gesicht, der gestern bei mir eine Schlange vor dem Schultor stand. Seine Kumpel lachen über irgendwas, das er sagt. Runo Didi und die anderen Mädchen starren sie böse an. In der Nähe des Nebenbaums, wo Quater Hof hält, finde ich einen Zweig, an dem ich kauen kann, um meinem Magen vorzumachen, dass mehr Nachschub unterwegs ist. Um Quater herum stehen ein paar Jungs und klemmen die Hände zum Aufwärmen unter die Achseln. Paresh, der aus unserem Bastille kommt und in die 6. Klasse geht, erzählt Quater gerade von den Polizisten und von Bahadur. Dabei war Paresh nicht mal dabei, so wie ich, als es passiert ist. Die Polizisten haben den Frauen in Bastille gesagt, sie sollen ihnen geben, was sie können. Gold oder Bargeld, sagt er. Außerdem haben sie Büffelbaba mit ihren Stöcken geschlagen. Am liebsten würde ich Paresh berichtigen. Aber die Pause ist gleich zu Ende und ich habe noch was Wichtiges zu erledigen. Ich mache Paris und Faiz ein Zeichen, mir zu einer abgelegenen Stelle unter dem Goldregen zu folgen, der mit seinen Blüten im Frühjahr den Boden gelb färbt. Tanvi und ihr Wassermelonenrucksack, den sie überall mit hinschleppt, versuchen sich dran zu hängen, aber ich verjage sie. Dieser ganze Trubel um das Verschwinden des armen Bahadur ist wie ein schlechter Bollywood-Streifen, sage ich zu Paris und Faiz. Und außerdem dauert er schon viel zu lange. Ich muss die Stimme erheben, weil die kleinen Kinder, die Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi spielen, mit ihrem Gekreische so viel Lärm machen, während ihre gepaarten schnellen Füße dicke braune Staubwolken aufwirbeln. Ich werde Detektiv. Und ich finde Bahadur, sage ich mit meiner besten Erwachsenenstimme. Und du, Faiz, wirst mein Assistent. Jeder Detektiv hat einen. Biomkesh hat Ajit. Und Feluda hat Topse. Paris und Faiz schauen sich an. Feluda ist ein Detektiv und Topse sein Cousin, erkläre ich. Sie sind Bengalis. Ihr kennt doch sicher den Bengali, der neben Afsal Chachas Laden Süßigkeiten verkauft. Den alten Mann, der immer seinen Besen schwenkt, wenn wir seinen Süßigkeiten zu nahe kommen. Dieser Typ, sein Sohn, liest Feluda-Comics. Er hat mir mal eine von den Feluda-Geschichten erzählt. Was ist denn das für ein Name? Feluda, will Faiz wissen. Und wieso sollst du der Detektiv sein? Fragt Paris. Ja, stimmt, pflichtet ihr Faiz bei. Wieso kannst du nicht mein Assistent sein? Moment mal, was wisst ihr denn schon über Detektive? Ihr seht euch ja nicht mal Police Patrol an. Ich kenne Sherlock Holmes und Watson, sagt Paris. Von denen habt ihr beide noch nie was gehört. Watson? Fragt Faiz. Ist das ein bengalischer Name? Vergiss es, sagt Paris. Nur weil du Bücher liest, heißt das noch lange nicht, dass du alles weißt, sagt Faiz. Ich arbeite und der beste Lehrmeister ist das Leben, das sagt jeder. Sowas kann nur jemand sagen, der nicht liest, erklärt Paris. Die beiden liegen sich ständig in den Haaren wie ein altes Ehepaar, das zu lange verheiratet ist. Aber sie könnten nicht mal dann heiraten, wenn wir erwachsen sind, weil Faiz Muslim ist. Für Hindus ist das viel zu gefährlich, einen Muslim zu heiraten. Im Fernsehen habe ich blutrote Aufnahmen von Leuten gesehen, die ermordet wurden, weil sie einen Angehörigen einer anderen Religion oder Kaste geheiratet hatten. Obendrein ist Faiz kleiner als Paris. Sie wären also nicht gerade ein schönes Paar. Dieser Job als Assistent, sagt Faiz. Wie viel springt denn dabei raus? Niemand bezahlt uns, entgegne ich. Bahadurs Ma ist arm. Sie hatte eine goldene Kette, aber die ist jetzt auch weg. Warum soll ich dann mitmachen? Fragt Faiz. Bahadurs Ma wird der Polizei so lange auf den Wecker gehen, bis die wütend ist und unser Bastille platt macht, erläutert Paris meine Gedanken. Aber wir können das verhindern, wenn wir ihn finden. Ich habe keine Zeit, sagt Faiz. Ich muss arbeiten. um dir Silky Soft zu kaufen, damit dein Haar schön weich bleibt?« fragt Paris. »Oder Stunning Black?« »Damit ich nach Purple Lotus und Cream rieche«, sagt Faiz. »Sowas gibt es nicht. Alles erfunden. Hat das Leben, dein Lehrmeister, vergessen, dir das beizubringen, oder was?« spottet Paris. »Hört mal zu«, sage ich, damit sie aufhören zu streiten. »Ich stelle euch ein paar Fragen, und wer die meisten Antworten weiß, wird mein Assistent.« Beide stöhnen laut, als hätten sie sich den dicken Zeh an einem Stein gestoßen. »Jay, du«, sagt Paris. »Der spinnt doch«, sagt Faiz. »Na schön. Erste Frage. Werden in Indien die meisten Kinder entführt von A. Leuten, die sie kennen, oder B. Leuten, die sie nicht kennen?« Paris antwortet nicht. Faiz auch nicht. Die Schulglocke läutet. »Wir könnten Bahadur gemeinsam suchen«, sagt Faiz. »Aber ich werde nicht dein Assistent oder sowas. Auf keinen Fall.« »Es macht mich traurig, dass Faiz nicht meine Assistent sein will. Aber ein Mädchen kann es genauso gut. Jedenfalls vielleicht. Papa hat mir mal von einer Krimiserie namens Karam Chand erzählt, die vor langer Zeit im Fernsehen lief. Karam Chand hatte eine Frau namens Kitty als Assistentin. Aber leider war Kitty nicht besonders helle und Karam Chand musste sich ständig daran erinnern, den Mund zu halten.« Genau die Art von Geschichte, die Paris auf die Palme bringen würde. Wenn ich die auffordere, den Mund zu halten, dreht sie mir glatt den Hals um. »Wie soll unser Geheimzeichen aussehen?«, frage ich Paris. »Detektive müssen ein Geheimzeichen haben.« »Ist das der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung? Ein Geheimzeichen?«, will Paris wissen. »Das ist doch nicht dein Ernst.«
»Doch.«
Paris verdreht die Augen. »Wir gehen ins Klassenzimmer zurück. Wenn ein Kind länger als 24 Stunden vermisst wird, muss die Polizei wegen Entführung ermitteln«, erkläre ich. »Woher weißt du das?«, fragt Paris. »Fernsehen«, erkläre ich. »Das hat sie für Bahadur bislang nicht getan.« »Hast du von dieser Regel etwa in deinen Büchern nichts gelesen?«, fragt Faiz Paris. »In Indien werden die meisten Kinder von Fremden entführt«, erzähle ich ihnen. »Sicher bin ich mir da nicht, aber für mich klingt es plausibel.« Unsere erste Aufgabe als Detektive besteht darin, Omwir zu befragen. Er weiß besser als jeder andere über Bahadur Bescheid. Das ist die Regel. Unsere Freunde wissen das, was wir vor unseren Eltern verheimlichen. Ma hat keine Ahnung, dass mir der Schuldirektor kurz vor Diwali eine Ohrfeige verpasst hat, weil ich während des Appells »Twinkle, Twinkle, Little Star« statt »Jana, Gana, Mahana« gesungen hatte. Paris und Faiz dagegen sind im Bilde. Ein paar Tage haben sie mich anschließend »Twinkle« genannt und dann das Ganze wieder vergessen. Ma würde es nie vergessen. Deshalb kann ich auch nichts davon erzählen. Faiz, der unserem Detektivteam offiziell gar nicht angehört, wirft meine Pläne über den Haufen, kaum dass ich sie geäußert habe. »Ihr solltet euch zuallererst Quarter vornehmen«, sagt er auf dem Heimweg von der Schule. Der Smog schwappt in seinen Mund und wieder raus, bis er husten muss. »Quarter ist doch euer Verdächtiger Nummer 1, oder Jay? Deshalb hast du ihn ja gestern angesprochen.« »Was weißt du schon? Du glaubst doch, ein Djinn hat Bahadur entführt.« Ich sage das ganz leise, falls es tatsächlich Djinns gibt, will ich nicht, dass sie mich hören. »Wir können ja alle befragen«, meint Paris. »Am besten machen wir in der Theke Halt und befragen die Leute über Quarter. Wenn sie betrunken sind, sagen sie uns vielleicht die Wahrheit.« »Sieh mal einer an. Bist du jetzt auch noch Expertin für Säufer?«, fragt Faiz. »Ich bin derjenige, der darüber entscheidet, was wir zu tun haben. Aber bevor ich Einspruch einlegen kann, stößt Faiz die geballte Faust in die dunkle Luft und schreit: »Theka! Chalo!« Er riskiert, zu spät zu seiner Schicht im Lebensmittelladen zu kommen, wo er Waren einsortiert und Reis oder Linsen in Tüten abfüllt. Aber das macht ihm nichts aus, weil er hofft, in der Theke seine älteren Brüder zu treffen. Muslime dürfen keinen Alkohol trinken, und Tariq Bai und Wajid Bai sind gute Muslime, die 5-mal am Tag beten, aber manchmal genehmigen sie sich auch heimlich eine Flasche Daru. Wenn Faiz sie dabei erwischt, müssen sie ihm eine Menge Geld zahlen, damit er es nicht der Ami erzählt. Tun sie das nicht, sagt Faiz ihr abends, dass sie mal an ihn schnuppern soll. Irgendwas ist doch da faul, oder? Fragt er dann unverhohlen. Es wäre nicht das erste Mal. Faiz und Paris biegen in die Gasse zur Theke ein, ohne auf mich zu warten. Meine Detektivarbeit hat noch nicht mal begonnen und schon läuft alles aus dem Ruder. Die Straße wimmelt von verdächtigen Leuten und Gerüchen. Eine großmütterliche Dame mit einer Ringelblume hinter dem Ohr sitzt an ihrem Bidipan-Stand, aber wenn Jungs oder Männer ihr Geld geben, reicht sie ihnen statt Zigaretten Plastiktütchen mit irgendwas Getrocknetem, bräunlich-grünem drin. »Konzentrier dich«, zischt mir Paris ins Ohr und zerrt mich weiter. Draußen vor der Theke hocken oder liegen Säufer, singen und reden Unsinn. Vor dem lauten Trommeln, das aus der Theke dringt, vibriert die Luft. »Mit diesen Idioten können wir nicht reden«, sagt Paris. Faiz zeigt auf einen Mann, der von seinem Karren aus Eier und Brot verkauft. »Wir fragen den Andawala. Der ist immer hier.« Wir stellen uns an die Seite des Karrens, weil der Andawala seine Eierkartons davor aufgestapelt hat und wir nicht groß genug sind, als dass er uns dahinter sehen könnte. »Quarta, kennen Sie den?« frage ich. Er ist dabei, seine Messer zu schärfen. Das gleichmäßige Klink-Klank ist lauter als die Musik, die aus der Theke plärrt. Er sieht nicht mal auf. »Quarta trägt nur schwarz. Er ist der Sohn unseres Pradhan«, sagt Paris. Dann wendet sie sich Faiz zu und flüstert, »Wie heißt er noch gleich richtig?« Faiz zuckt die Achseln. »Auch ich weiß nicht, wie Quarta in Wirklichkeit heißt.« »Mach schnell, ich hab's eilig«, sagt ein Kunde, der vor dem Karren steht.